Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Die 14 Tage sind um. Wir sind wieder da.
Hallo.
Hallöchen. Und bevor wir so ein bisschen reinstarten, habe ich im Teaser nämlich schon angesprochen, dass ich war ja im Urlaub und der war ein bisschen flugzeuglastig. Davon wollte ich noch kurz berichten. Weil ich habe es ja endlich nach Sinsheim geschafft ins Technikmuseum. Das ist schon gigantisch mit dieser Concorde, die da steht. Und dann kannst du hinten am Heck quasi rein und läufst dann nach vorne durch. Das ist aber so schräg. Also, das ist schon anstrengend, bis du oben bist. Und beim Runterlaufen musst du aufpassen, dass du dich nicht hinhaust, weil das, ja. Also, du könntest durchrollen, quasi. Aber das war schon interessant, das Ganze mal zu sehen. Und auch vor allem, wie eng dieses Cockpit war, dass die da zu dritt drin gesessen haben, ist, also.
Ja, das ist krass, oder?
Ja, ja. Die waren, also, wirklich verrückt. Ja, und dann haben wir ja noch eine Tour gemacht am Frankfurter Flughafen. Das fand ich wirklich gut. Also mit so einem Führer und dann hast du 45 Minuten so eine Bustour. Das war ganz spannend. Da habe ich das erste Mal eine 747 gesehen. Riesig. Also Ich fand ja den A380 schon beeindruckend, aber ich finde tatsächlich, die 747 ist noch ein bisschen
heftiger.
Ja.
Ja.
Also verrückt.
Aber es ist Wahnsinn, dass der A380 sich nicht hält.
Ja.
Aber die 747,
ja, das stimmt.
Immer noch fliegt, ne?
Ja, also, genau.
Ja.
Ja, also wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schreibt uns das nochmal, dann erzähle ich nochmal ein bisschen mehr. Aber nicht, dass die Leute, die wirklich nur eine Folge hören wollen, dass ich die jetzt hier voll laber und dröhnen Sülz. Würde ich sagen, steigen wir ein, denn wir haben wieder Feedback bekommen. Positives, aber auch Negatives.
Das ist aber normal.
Das denke ich.
Also negativ muss auch sein, da können wir uns ja nur verbessern.
Genau, das sehe ich genauso. Und Salvatore zum Beispiel schrieb uns über Spotify, dass er findet, wir machen das gut. Ayo007 hat sich einen ganz bestimmten Flug gewünscht, den wir auch mit auf die Liste genommen haben und der sicher in den nächsten Wochen und Monaten dann hier auch auftauchen wird. Außerdem findet auch Unbekannt, dass wir weitermachen sollen. Ganz im Gegensatz zu TT oder TT, wie auch immer man es ausspricht, er oder sie schreibt, ein Grundschüler könnte den Text spannender vom Zettel ablesen. Absolute Zeitverschwendung. In diesem Sinne würde ich mal sagen, schöne Grüße. Dann
braucht er das nicht hören, er oder sie.
Genau,
ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Dann kann er ja weiter scrollen und kann sich was anderes raussuchen im Podcast. Und
genau, das sehe ich genauso.
Ja.
Und zu guter Letzt erreichte uns noch eine Nachricht von der lieben Manu über Instagram. Und sie wollte sich nach dem ganzen negativen Kommentar, also nach dem Negativkommentar von der letzten Woche, unbedingt zu Wort melden und meinte, dass wir uns nicht unterkriegen lassen sollen. Sie zum Beispiel hat uns nämlich vor ein paar Wochen entdeckt und hat mittlerweile alle Episoden durchgesuchtet. Auch sie wünscht sich einen bestimmten Fall, der natürlich mit auf die Liste kommt. Und dann würde ich sagen, starten wir doch jetzt rein.
Genau. Und vielen Dank, Entschuldigung, aber vielen Dank nochmal für das Feedback.
Genau, das habe ich ganz vergessen. Da hast du gut, dass du da nochmal eingrätscht. Vielen, vielen Dank. Genau, schreibt uns gerne. Und was uns helfen würde, ist, wenn ihr uns bei Spotify, wenn ihr uns gerne hört, bei Spotify gerne mit 5 Sternen bewerten würdet, weil ich das Gefühl habe, dass da immer viele Leute nur bewerten, die uns nicht so gut finden.
Ja.
Also da würden wir uns ganz doll drüber freuen. Und dann geht es nämlich heute ganz weit zurück, nämlich in eine Zeit, wo ich noch nicht mal geboren wurde. Wir springen zurück zum 13. Januar 1982. Es geht um Air Florida Flug 90. Dieser soll vom Washington National Airport starten, dann einen kurzen Zwischenstopp in Tampa einlegen und weiter zum Fort Lauderdale Holiday International Airport fliegen. Das Flugzeug ist eine Boeing 737-200 mit dem Kennzeichen N62AF. Sie ist ein bisschen länger als die klassische 737, nämlich 30,48 Meter bei einer Spannweite von 28,35 Metern. Angetrieben wird sie von 2 Pratt & Whitney Triebwerken, die Schub für eine Reichweite von bis zu 4200 Kilometer leisten können. An dem heutigen Mittwoch befinden sich insgesamt 79 Menschen an Bord, 74 Passagiere, 3 Flugbegleiterinnen plus die 2 Piloten. Und was ich ja nicht so häufig mache, aber heute benenne ich auch mal die Flugbegleiterin. Das waren nämlich Donna Adams, Marilyn Nichols und Kelly Duncan. Die beiden Piloten setzen sich zusammen aus Kapitän Larry Wheaton, 34 Jahre alt und seit 4 Jahren bei Air Florida beschäftigt. Die ersten 2 Jahre davon als First Officer. Insgesamt kommt er auf 8.300 Flugstunden. 1.752 auf der Boeing 737 und wiederum davon 1.100 Stunden als Kapitän. An seiner Seite sitzt First Officer Roger Pettit. Er ist 31 Jahre alt und heute auch unser Pilot Fly. Nachdem er bei der US Air Force als Fluglehrer, Prüfer und Instructor gearbeitet hat, wechselte er 1980 zu Air Florida. An Bord der 737 hat er bis zum heutigen Tag 992 Stunden verbracht. Es ist 14 Uhr Ortszeit, als das Boarding beginnt. Die Passagiere sind froh, denn jetzt dauert es nicht mehr lange, bis sie dem kalten Winter entfliehen können. Und es ist ja so ein bisschen wie bei uns, als wir die letzten 2 Jahre immer in die Sonne geflogen sind im Winter. Ja,
das stimmt.
Weil eigentlich mag ich den Winter ja ganz gerne, aber dann mal so eine Woche in die Sonne ist dann schon
das
mal...
Das hat was, ja, das ja. stimmt.
Allerdings muss ich noch dazu sagen, dass der Winter 1982 in Washington wirklich extrem war. Auch am heutigen Tag fegte ein Schneesturm über die Stadt. So heftig, dass die besagte Boeing aus dem heutigen Fall gerade noch so landen konnte. Sie kam um 13.29 Uhr aus Miami. 9 Minuten später wurde der Washington National Airport vorübergehend geschlossen. Der Schneefall und die Schneeverwehung waren einfach zu heftig und die Pisten mussten erst einmal wieder geräumt werden. Wann hatten wir das letzte Mal so viel Schnee?
Oh, das war schon, ja, da war ich 10 Jahre alt.
Ja, also es
ist... Ja, aber für uns war es cool, aber für die Erwachsenen war es halt blöd. Ne? Ja. Aber das war mega, werde ich auch nie vergessen.
Ja, das glaube ich. Weil heutzutage ist ja Schnee wirklich, dann hast du mal ein bisschen Matschentag und dann ist alles wieder
genau.
weg. Naja, auf jeden Fall, geschlossen war eben auch das Boarding während des Ganzen. Und die Schließung dauerte etwas über eine Stunde. Denn um genau 14.53 Uhr startete die erste Maschine wieder. Aber wir spulen noch mal ein paar Minuten zurück. Es ist 14.45 Uhr. Air Florida Flug 90 mit der grün-blauen Lackierung wird enteist. Passend zur Öffnung des Flughafens. Da aber jetzt natürlich am liebsten alle wartenden Flugzeuge gleichzeitig starten wollen, dauert es noch einen Moment. Aber das Pushback-Fahrzeug versuchte zumindest schon einmal, sie nach hinten zu pushen. Aber es passierte gar nichts. Die Reifen hatten keine Schneeketten und somit bei dem Wetter keine Chance, ein tonnenschweres Flugzeug nach hinten zu drücken. Auch nicht, als sie die Schubumkehr ihrer 737 nutzten. Ein Manöver, vor dem Boeing ausdrücklich warnte. 30 bis 90 Sekunden lief die Schubumkehr und trotzdem bewegte sich Flug 90 keinen Meter. Die Rettung? Ein Pushback-Fahrzeug mit Schneeketten, das es endlich schaffte, sie vom Gate zu drücken. Das dauerte schon eine gefühlte Ewigkeit und jetzt kommen nochmal 49 Minuten in der Warteschlange dazu. So lange dauerte es, bis sie endlich an der Reihe waren. 15.59 Uhr Ortszeit. Startfreigabe. Kurz danach gibt First Officer Pettit Schub auf die 2 Triebwerke und beschleunigt auf Piste 3-6. Für einen sicheren Start brauchen sie 139 Knoten. Die 737 steigt auf. Doch plötzlich scheint es, als würde sie auch direkt wieder an Höhe verlieren. Trotz der Versuche, die Nase zu senken, um mehr Auftrieb zu gewinnen, sinkt die 737 weiter. Und dann passiert es. Die Boeing rammt die 14th Street Bridge und stürzt nicht einmal 2 Minuten nach dem Start in den Potomac River. Gerade einmal 1,4 Kilometer vom Ende der Startbahn entfernt. Und jetzt ein kurzer Exkurs einmal. Die 14th Street Bridge war zu dem Zeitpunkt wirklich voll befahren, denn viele Arbeitgeber haben ihre Angestellte früher nach Hause geschickt, damit sie eben noch nach Hause kommen, bevor dieser Schneesturm noch schlimmer wird. Mhm. Und noch ein paar Infos zum Potomac. Im Januar liegt die Durchschnittstemperatur des Flusses bei gerade einmal 2 Grad Celsius.
Oha.
Also
ja,
eisekalt.
Mhm.
Zurück zu Flug 90. Es gibt tatsächlich Überlebende.
Ja gut, aber da frage ich mich, wenn es Überlebende gibt, wie lange bei diesen eisigen Temperaturen?
Und genau das ist tatsächlich das größte Problem. Ja. Weiter kommt hinzu, dass das Flugzeug auf der Brücke 6 Autos und einen LKW traf. Ein Polizeihubschrauber ist schnell an der Unglücksstelle und ein Überlebender kann auch relativ schnell geborgen werden. Andere Rettungskräfte brauchen aufgrund des Wetters und eben der Verkehrslage bis zu 20 Minuten, um zur Unglücksstelle zu gelangen. 6 weitere Menschen sind noch zu erkennen. Ein Passagier namens Arlen D. Williams schafft es, die Rettungsleine vom Hubschrauber zu greifen und gibt sie dann an die Flugbegleiterin Kelly Duncan weiter, denn er selbst ist noch in den Trümmern eingeklemmt. So wird die Flugbegleiterin als zweites gerettet. Das finde ich schon krass.
Ja.
Also, weil du hast, ja. Ich glaube, dass man, also wir können uns das alle nicht vorstellen, aber du musst ja unheimliche Todesangst haben. Und dann hast du dieses Seil und du gibst es weiter, kriegst Gänsehaut am ganzen Körper.
Ja, aber manche sind so besonnen, ne? Die sagen, ich schaff's nicht, ich bin eingeklemmt, also dann gebe ich das weiter. Aber ich, wie gesagt, jetzt kommt mir der Fall auch bekannt vor.
Ja,
ich habe den schon mal gesehen.
Wir hatten den auch schon in der Liste, aber ich habe den noch rausgenommen, weil doch dann der Absturz von dem Hubschrauber mit der American Airlines Maschine war.
Ja, da sehe ich die Bilder, da haben sie das nachgestellt und ja.
Weitere 3 werden beim Versuch, sie mit dem Seil an Land zu ziehen, voneinander getrennt. Joe Stiley schafft es, sich weiter am Seil festzuhalten und ist der nächste Gerettete. Nikki Felsch treibt noch mit der Schwimmweste etwas entfernt vom Ufer. Eine weitere Passagierin hatte einfach keine Kraft mehr und schafft es so einfach nicht, sich weiter am rettenden Seil festzuhalten. Und dann passiert es. Ein junger Mann mit dem Namen Larry Skutnik springt in das eisige Wasser und schafft es gemeinsam mit ihr zusammen wieder zurück an Land. Jetzt fehlen noch 2 weitere Überlebende. Nikki Felsch und Arlen D. Williams. Der Sanitäter aus dem Hubschrauber stellt sich ungesichert auf eine der Kufen, zieht Nikki Felsch an ihrer Kleidung mit auf die Kufe, bis sie das rettende Land erreichen.
Das ist ja ein Film.
Ja. Das,
wie man das immer so sieht und so, glaubt man gar nicht, dass das...
Ja, das muss wirklich, also...
So wirklich einer gemacht hat, ne?
Ja, wie aus so einem schlechten Science-Fiction-Action-Film, ja. Aber es fehlt immer noch Arlen D. Williams. Als der Hubschrauber zu ihm zurückkommt, waren schon 45 Minuten seit dem Absturz vergangen. Und das musst du dir mal vorstellen, 45 Minuten bei 2 Grad, dass du da überhaupt noch...
Ja.
Also ganz schlimm. Das Wrack, in dem er eingeklemmt war, hat ihn mittlerweile in die Tiefe gezogen. Er war laut dem Gerichtsmediziner der einzige Passagier, der ertrunken ist. Kurz danach steht fest, 78 Menschen sind tot, 74 Flugzeugpassagiere und 4 Menschen, die sich zum Unglückszeitpunkt auf der Brücke befunden haben. Jetzt liegt es an der NTSB herauszufinden, warum Air Florida Flug 90 es nicht schaffte, an Höhe zu gewinnen. Bei der Vernehmung berichtet der Fluglotse vom Wetter und von der Schließung des Flughafens. Der Verdacht liegt also nahe, dass sich nach dem Enteisen wieder Eis und Schnee auf der Tragfläche gesammelt haben. Anhand von Protokollen der Enteisungsfirma kann zumindest nachgeprüft werden, dass die Lösung, mit der enteist wurde, das richtige Mischverhältnis hatte. Sie war zwar nicht hochkonzentriert, aber dennoch ausreichend. Außerdem sind ja auch andere Flugzeuge damit enteist worden und diese starteten eben ohne Probleme. Die Bergung der Trümmerteile und die Suche nach den Blackboxes gestaltet sich währenddessen schwierig. Der Fluss ist dreckig und teilweise gefroren. So dauert es eine Woche, bis die Flugdatenschreiber gefunden und geborgen werden. Allerdings scheinen sie dafür tatsächlich noch intakt zu sein. Also ab ins Labor. Und erstaunlicherweise geht die Auswertung recht schnell. 45 Sekunden braucht die Boeing 737 vom Start bis zum Abheben. Was schon komisch ist, denn eigentlich braucht sie nur 30 Sekunden.
Also kann man sich klar vorstellen, dass es Probleme mit den Triebwerken gab.
Ja, das denken die Ermittler jetzt auch. Aber wir sind ja immer noch im Jahr 82. Mhm. Und damals zeichneten die Datenschreiber dazu eben leider noch nichts auf.
Ja, gut.
Dafür ist aber auf dem Stimmrekorder zu hören, dass sie sich kurz Sorgen machen, weil die Enteisung schon wieder relativ lange her ist. Aber sie sprechen auch darüber, dass, falls sie jetzt nochmal enteist werden wollen, ihre Position in der Startreihenfolge verlieren würden. Und bei der großen Verspätung, die sie eh schon haben, wollen sie das eben nicht riskieren.
Ja gut, aber ich würde lieber wieder zu spät ankommen als, ja, so wie jetzt gar nicht.
Ich auch. Also,
ja.
Ne? Aber die Ermittler finden etwas Merkwürdiges, was sie aufhorchen lässt. Denn Kapitän Wheaton sagte, er würde zumindest eine Tragfläche enteisen lassen.
Ja, und wie soll das gehen, wenn sie die Warteschlange nicht verlassen wollen? Wie geht das?
Ja, laut den Aufzeichnungen parkte bzw. hielt vor ihnen eine McDonnell Douglas DC-9. Und Kapitän Wheaton war sich sicher, dass ihre Abgase aus den Triebwerken nun zumindest eine der zwei Triebwerke enteisen würden. Und deshalb parkte er seine 737 leicht versetzt dahinter.
Mhm.
Ja, aber gut.
Ja gut, 82 war eine andere Zeit, ne?
Ja.
Ja, heute undenkbar.
Außerdem hört man auf den Aufnahmen auch, dass Wheaton aus seinem Fenster sieht und findet, dass nur etwas Schnee auf der Tragfläche ist. Das wiederum findet First Officer Pettit komisch, denn man hört, wie er sagt, dass auf seiner Tragfläche mindestens 2 Zentimeter Schnee sind. Und jetzt hört der Ermittler, der hierfür zuständig ist, etwas Erschreckendes. Denn irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Irgendetwas fällt dem First Officer auf, doch bevor er es ausspricht, beruhigt ihn schon sein Kapitän. Haben sie sich vielleicht beim Berechnen des Schubs vertan? Dieser wird für jeden Start neu berechnet und hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Wind, dem Gewicht, dem Wetter und so weiter. Das zumindest würde erklären, warum sie so langsam war. Bei der Durchsicht der Unterlagen fällt ihnen aber nichts Besonderes auf. Deshalb versucht der leitende Ermittler nun etwas, was es vorher so noch nicht gab. Sie machen eine Analyse der Triebwerksgeräusche. Die können Sie vom Stimmrekorder nehmen und dafür müssen Sie eben nur alle anderen Tonspuren herausfiltern. Und dabei kommt Dramatisches zutage. Anhand der Triebwerksgeräusche können die Ermittler ganz klar herausfinden, dass die Triebwerke maximal auf 70% ihrer Leistung liefen und auf gar keinen Fall unter Volllast. Bedeutet im Umkehrschluss also, dass die Boeing quasi nur mit 1,5 Triebwerken startete. Allerdings haben sie keine Ahnung, warum das so war. Finden sie vielleicht durch die EPR eine Lösung? Das EPR ist zuständig, den Druck zu messen, also den Ansaugdruck, mit dem die Luft durch die Triebwerke strömt. Er gibt also Aufschluss über die Schubkraft in Echtzeit. Anscheinend war es das, was dem First Officer auffiel. Ganz im Gegensatz zum Kapitän. Vielleicht hat er aber auch nur auf die Geschwindigkeit geachtet. Weiß man eben nicht genau. Die Ermittler erkennen aber, dass ihre EPR-Anzeige bei ihrem letzten Wert stehen geblieben ist und dieser Wert ist unglaublich. Denn laut Anzeige haben die Triebwerke mehr Schub gegeben als überhaupt möglich.
Also waren sie eigentlich langsamer, als ihnen angezeigt wurde?
Ja, genau so sieht das auch im Moment aus. Und das ist der Grund, warum der Chefermittler nun dafür sorgt, dass sie eine baugleiche Boeing 737 bekommen. Das Eis simulieren sie, indem der EPR-Sensor mit Klebeband abgeklebt wird. Und dann zeichnet er wieder die Geräusche der Triebwerke auf. Beim Vergleich stimmen sie genau überein. Bedeutet, der Sensor muss eingefroren gewesen sein und zeigte so mehr Schubkraft an, als sie eigentlich hatten.
Ah, und deswegen haben sie den Schub auch nicht erhöht.
Genau.
Und logischerweise.
Genau, und als sie es dann endlich gemerkt haben, war es halt schon zu spät. Ja. In dem Moment war der Absturz einfach unvermeidbar. Aber, und das muss man auch sagen, das EPR hat ein eigenes Enteisungssystem, damit eben so etwas nicht passiert.
Ja, aber wie kann das denn sein? Jetzt bin ich völlig verwirrt.
Hä? Die Piloten haben es ausgeschaltet.
Nicht dein Ernst?
Mhm. Auf den Aufnahmen des Stimmrekorders ist das nämlich eindeutig zu hören. Vielleicht lag es daran, dass die Piloten im warmen Florida beheimatet waren, eigentlich als Hauptbase. Mhm. Oder es war einfach Routine. Also ist auch nicht nachvollziehbar, warum. Und obwohl die NTSB-Ermittler schon so viel eben herausgefunden haben, suchen sie weiter. Denn, und das habe ich bis jetzt nicht erwähnt, eine Boeing 737 kann auch mit nur einem Triebwerk starten. Also ist der nächste Step die Durchsicht der Personalakten. Kapitän Wheaton zum Beispiel wurde schon öfter wegen Verstößen von Start- und Landevorgängen gemeldet.
Ja, okay, aber das erklärt dann vielleicht auch, warum er sich so merkwürdig in das andere Flugzeug stellte, um das Eis schmelzen zu lassen. Das ist
richtig. Genau, also es scheint tatsächlich so, und das glauben auch die Beamten, dass der Schnee auf der Tragfläche taute, runtertropfte.
Und wieder gefror, klar.
Genau. Das zusammen mit dem geringen Schub sorgte dann wohl dafür, dass einfach nichts mehr ging.
Also meinst du, sie haben es unterschätzt? Ja, 100%.
Ja, so sieht es da aus, ja. Kapitän Wheaton ist vorher 8-mal bei so einem Wetter gestartet und der First Officer nur 2-mal.
Also schlussfolgere ich raus, war es wohl wieder ein Pilotenfehler.
Leider ja.
Ja.
Im Unfallbericht steht, die Gründe, warum das NTSB auf Pilotenfehler entschied, sind folgende. Weder Verantwortliche von Air Florida vor Ort noch Kapitän Wheaton selbst überzeugten sich, dass das Flugzeug vor dem Verlassen des Gates frei von Schnee und Eis war. Die Cockpitbesatzung benutzte, um die Maschine vom Gate zu manövrieren, die Schubumkehrfunktion der Triebwerke. Das Ergebnis war aufgewirbelter Schnee. Bei der Abarbeitung der Pre-Take-Off-Checkliste wurde die Triebwerksenteisung nicht eingeschaltet. Die Piloten entschlossen sich, trotz sichtbarem Schnee und Eis auf den Tragflächen zum Start. Dass das gesamte Flugzeug bis mit Schnee bedeckt war, zeigt nämlich ein Schnappschuss von Edward J. Kovarik, der aus einem gerade gelandeten Flugzeug heraus die am Gate stehende Boeing 737 fotografierte. Auf diesem Foto ist eine dicke Schneeschicht auf dem Flugzeug erkennbar. Weiter steht im Unfallbericht, der Drucksensor am Eingang beider Triebwerke war durch Eis blockiert. Dadurch wurden im Startverlauf zu hohe Druckwertverhältnisse angezeigt, also das EPR eben, Engine Pressure Ratio. Die Cockpit Crew versuchte eine Enteisung, indem sie die Maschine in den Abgasstrahl einer vor ihr stehenden DC-9 platzierte. Dies steht im Gegensatz zu dem im Flughandbuch verfügten Prozeduren und sorgte für die Blockierung der Drucksonde durch geschmolzenen Schnee und Eis auf der Tragfläche. Und wir haben das ja schon ganz oft, dass solche Unfälle dann dazu beitragen, etwas anderes sicherer zu machen. Und hier ist es genauso. Seitdem wird jedes Flugzeug enteist und zwar geschieht das jetzt auch nicht mehr an der Start, also am Gate, sondern direkt vor der Startbahn, damit es dann halt wirklich Schlag auf Schlag weitergeht. Und da haben wir es nämlich wieder, dass leider erst wieder so etwas passieren musste und Menschen sterben mussten, damit die Gefahren eben so deutlich gemacht. Und jetzt kommen wir aber nochmal zurück zu dem Mann, der in dem Wrack eben eingeklemmt wurde, die Rettungsleine griff und sie dann weitergab, nämlich Arland D. Williams Jr. Ihm zu Ehren wurde die gerammte Brücke über den Potomac River später in Arland D. Williams Jr. Memorial Bridge umbenannt. Lenny Skutnik, der ohne nachzudenken ins eiskalte Wasser sprang, bekam von der Küstenwache die Gold Lifesaving Medaille. Die beiden Besatzungsmitglieder des Hubschraubers bekamen die silberne Rettungsmedaille der Küstenwache. Und Kelly Duncan, die Flugbegleiterin, wurde im Unfallbericht des NTSB lobend erwähnt, da sie völlig selbstlos die einzige Schwimmweste, die sie finden konnte, an eine andere Passagierin weitergab.
Das ist wirklich seltsam.
Oh, das ist...
Ja, ja, das ist...
Wirklich heftig.
Ja.
Also in solchen Momenten, der eine, der das Seil weitergab, sie, ja, die Schwimmweste irgendwie weitergab, das ist schon wirklich...
Ja, das ist... Das ist, ja, wie gesagt, ich habe es noch vor Augen.
Ja.
Na, also so wie das jetzt passiert ist, das alles nicht so, aber es war ja ein großer Bericht.
Ja.
Und ja, also kann man... Es ist aber auch gut, dass sie auch die Brücke umbenannt, ja, haben. Und... Gut, bringt ihn nicht wieder.
Das stimmt.
Aber es ist trotzdem eine Anerkennung.
Ja, genau.
Ja, das ist wirklich, muss das ich auch sagen. Das
sehe ich genauso.
Ja, richtig selbstlos. Mhm. Und findet man heutzutage leider nicht mehr so oft.
Ja.
Ja, das, genau, ist so, jeder ist sich selbst der Nächste.
Ja.
Ja, aber obwohl, wie gesagt, das will ich auch nicht verurteilen, weil ich weiß nicht, wie ich reagieren, nee, würde in so einer Situation.
Genau, das ist das.
Na,
ja, also aber, man weiß das immer nicht. Das,
ja.
Von daher...
Aber Respekt.
Ja, das...
Da ziehe ich auch den Hut vor.
Genau. Und ich glaube, das sind doch gute Worte gewesen, um die Folge dann abzuschließen.
Genau.
Damit sind wir dann nämlich am Ende. Gleich hört ihr noch die Outtakes, wie immer. Und Nadja, dir wünsche ich einen schönen Urlaub. Du gehst ja jetzt in deinen wohlverdienten Urlaub.
Ja, Montag.
Ja. Yeah.
Montag fliege ich.
Ja, schick uns ein paar Bilder.
Mache ich.
Lass uns ein bisschen teilhaben. Ich wünsche dir einen zauberhaften Urlaub.
Vielen, vielen Dank.
Euch wünsche ich eine zauberhafte Zeit.
Genau.
Und dann hören wir uns einfach in 14 Tagen.
Alles klar, bis dann. Ciao.
Tschüss. Da aber jetzt natürlich am liebsten alle Wartenden gleichzeitig ins Flugzeug starten wollen, dauert es eben noch einen Moment. Aber das Pushback-Fahrzeug...
Was?
Trotz der Versuche, die Nase zu senken, um mehr Auftrieb zu gewinnen, sinkt diese 7... Anhand von Protokollen der Enteisungsfirma kann zumindest nachgeprüft werden, dass die Lösung für... Die können Sie vom Stimmrekorder nehmen, dafür müssen Sie nur eben alle anderen Tonspuren herausfiltern.